Willkommen zur 10. Folge des Manipods, dem Podcast für die Gesellschaft der Vielen der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Massimo Perinelli und heute spreche ich mit zwei Gästen, deren Arbeit und Engagement wichtige neue Impulse für die Solidaritätsarbeit mit Opfern rechten Terrors in diesem Land gesetzt haben. Ich freue mich wirklich sehr, Hannah Piesman und Naomi Henkel-Gümbel begrüßen zu dürfen. Hallo Hannah, hallo Naomi.
Hallo.
Ich möchte euch kurz vorstellen, bevor wir miteinander ins Gespräch kommen. Hannah Piesman ist Mitherausgeberin der Zeitschrift JALTA, Position zur jüdischen Gegenwart, und promovierte zum Potenzial jüdischer Perspektiven für die politische Philosophie. Und wenn ich mich nicht irre, hast du deine Arbeit erst kürzlich jetzt eingereicht und sie erscheint im Laufe des Jahres, stimmt das?
Ja, sie ist verteidigt.
Sie ist verteidigt.
Okay. Und die Überarbeitung ist quasi abgeschlossen, genau.
Okay, und du arbeitest zu postmigrantischer Erinnerungskultur, zum Verhältnis von Rassismus und Antisemitismus, da sollte es ja heute auch drum gehen, und zu jüdischer Selbstermächtigung. Und über deine neueste Publikation mit dem Titel Verbindungswege von jüdischen und migrantischen Kämpfen, Überlegungen zum 8. und 9. Mai und seiner Aneignung, werden wir sicherlich gleich auch nochmal sprechen. Denn genau darum soll es heute auch gehen, gerade auch im Hinblick auf den morgigen 8. Mai. Wir kennen uns schon einige Jahre aus der Arbeit zum NSU-Komplex und der Solidarität mit betroffenen rechter und rassistischer und antisemitischer Gewalt. Naomi, du bist in München geboren und aufgewachsen und bist dann nach dem Abitur nach Israel emigriert und hast dort Psychologie studiert und dich auch zur Therapeutin ausbilden lassen und hast dort auch den Plan gefasst, ein Rabbinatstudium zu absolvieren, dass du, wo du glaube ich auch noch mit beschäftigt bist, hier in Deutschland machst du das, aber du bist eben auch viel Zeit in Israel oder hauptsächlich, wenn ich es verstanden habe. Aber am 9. November 2019 warst du in der Synagoge in Halle, um dort Yom Kippur zu begehen. Und du hast den terroristischen Anschlag auf die Synagoge an diesem Tag überlebt und bist seitdem eine sehr prominente Stimme in der politischen Aufarbeitung dieses Anschlags. Du warst auch Nebenklägerin im Gerichtsprozess gegen den Attentäter, der Ende letzten Jahres in Magdeburg zu Ende ging. Und ich glaube, aus dieser Arbeit ist auch das Festival of Resilience mit dem Titel Solidarisch gegen Antisemitismus und rechten Terror entstanden, dessen Mitinitiatorin du bist. Das Festival fand, glaube ich, im vergangenen Oktober hier in Berlin statt, gemeinsam mit anderen betroffenen rechtsextremer Anschläge sowie auch mit Aktivistinnen innerhalb und außerhalb der jüdischen Community.
Genau.
Mhm. Genau. Ja, willkommen nochmal euch beiden. Ihr seid beide ungefähr gleich alt, glaube ich noch nicht ganz 30, also beide Anfang der 90er Jahre geboren in einer Zeit extremer rassistischer Gewalt nach dem Mauerfall, in der sich auch die heutige Neonazi-Struktur wieder ins NSU entwickelt hatten, also auch biografisch sozusagen damit eben auch verbunden. Naomi, und du warst schon mal, das hatte ich jetzt gesehen, auch in der Vorbereitung schon mal Gast bei einem Podcast, nämlich vom NSU-Watch, ungefähr vor einem Jahr, im Mai, vor einem Jahr. Das war noch vor dem Beginn des Prozesses, des Halle-Prozesses in Magdeburg. Und da hattest du auch nochmal gesprochen, wie du eigentlich mit dem Trauma des Anschlags umgehst. Und genau, und ich möchte die Frage der damaligen Moderatorin an dich nochmal wiederholen, jetzt mit einem Jahr Abstand. Vor einem Jahr, also sozusagen deine Erfahrung mit dem Halle-Prozess und wie erinnerst du heute eigentlich den Anschlag? Was hat sich jetzt verändert, auch nochmal nach dem Jahr des Engagierens und der solidarischen Arbeit, aber natürlich auch der ganzen Kämpfe da drin, die ja auch, das hattest du auch gesagt, auch so ein Begriff von dir, ja natürlich auch immer wieder ermüdend sind und anstrengend und Kraft kosten.
Wie erinnere ich den Anschlag? Es ist so, dass ich den Prozess schon auch als ermächtigend empfunden habe. Und vor dem Prozess hatte ich tatsächlich auch das Gefühl, von vielen Seiten allein gelassen worden zu sein. Die Aufarbeitung, die gesellschaftliche Aufarbeitung war irgendwie im Unklaren. Es war auch natürlich ein riesiger Schock für die jüdische Community und man wusste irgendwie nicht so wirklich, wie man mit dieser Thematik umgehen sollte. Ja? Man wollte auch niemanden auf die Füße treten, sowohl die Betroffenen nicht irgendwie auf Konfrontationskurs gehen mit Leuten, die nicht in Halle waren, aber auch umgekehrt. Ja? Und so gab es dann viele Dinge, die dann irgendwie unbesprochen geblieben worden sind und auch verdrängt worden sind. Und man hat irgendwie sehr zwanghaft versucht, eine Rückkehr in den Alltag zu finden. Und das ist natürlich nicht immer gut gelaufen. Jetzt ein Jahr später, ungefähr seit dem Podcast mit dem NSU Watch, hat sich einiges getan. Eben auch durch den Prozess, der eben auch sehr stark von anderen äußerst starken Persönlichkeiten, die betroffen waren von rechter Gewalt, inspiriert worden ist. Ich persönlich habe mich ja auch für diesen Schritt entschieden, Teil der Nebenklage zu werden, basierend auf eben die Eindrücke, die ich hatte von dem NSU-Prozess und wie wichtig die Nebenklage da war. Also ich habe mich nicht in Gänze so reingehangen in diesen Themenkomplex. Ich war zu dem Zeitpunkt ja schon, als der Prozess angefangen hat, war ich ja schon in Israel und habe das irgendwie nur so am Rande mitbekommen. Aber eine sehr gute Freundin von mir, die bei der Amadeo Antonio Stiftung gearbeitet hat, hatte, als diese Möglichkeit dann aufkam, nebenbei, es war im Übrigen auch nicht am Anfang sicher, ob die Anwesenden in der Synagoge überhaupt anerkannt werden würden als versuchter Mord, sondern es stand tatsächlich am Anfang nur Sachschaden als Anklage im Raum. Und es gab dann eben Treffen mit RechtsanwältInnen und mit der Opferberatung der jüdischen Community, mit OFEC. Da ist halt eben Nebenklage präsentiert worden. Und nach diesem Treffen hatte dann eben meine Freundin gemeint, ja, ich weiß, dass es jetzt sehr, sehr viel war, irgendwie zu verarbeiten und irgendwie sehr viel auf einmal war, aber auch wenn du dich dagegen entscheidest, etwas, was du wissen solltest, ist, dass bei dem NSU-Prozess die Nebenklage eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, ja, und der Prozess nicht so ausgesehen hätte, wie er aussah und nicht so viele Fakten ans Licht gekommen wäre und so viel Aufklärungsarbeit geleistet worden wäre im Rahmen des Prozesses ohne die Nebenklage. Genau, und das war letztendlich die Motivation für mich, der Teil der Nebenklage zu werden, weil ich mehr verstehen wollte, wie es zu diesem Anschlag kommen konnte. Genau, und auch für meine persönliche Aufarbeitung, aber auch ein Teil Selbstschutz, um halt eben auch nicht Medien ausgeliefert zu sein, sondern das dann halt eben über AnwältInnen laufen lassen zu können. Und eben um das halt eben auch besser kontextualisieren zu können, was gewisse Dinge, die halt eben rauskamen im Rahmen des Prozesses, bedeuten, auch von der juristischen Perspektive, aber durchaus auch von der zeitgeschichtlichen Perspektive. Genau,
ich meine, diese Entscheidung, überhaupt als Nebenklägerin aufzutreten oder überhaupt auch zugelassen zu werden, das ist ja nicht eine Selbstverständlichkeit. Und das ist ja auch eine Erfahrung aus dem NSU-Komplex und dem NSU-Prozess heraus auch. Auch das war ja ein starker Kampf. Und du hast ja vorhin schon Ibrahim Aslan erwähnt, der hat ja auch damals eine große Rolle gespielt, indem er immer wieder auch Betroffenen gesagt hat, dass es eigentlich euch nichts nützt, sozusagen, wenn ihr schweigt, dass dann das Trauma vorbeigeht, sondern dass im Grunde genommen das Erinnern, nach vorne gehen und das Sprechen, das ist, was eigentlich einen heilt. Also das war immer so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Naomi, du hast auf der Pressekonferenz nach dem Urteil Ende letzten Jahres gesagt, dass der Prozess betroffenenzentriert war, auch gerade im, dass das auch ein Novum war, dass es auch im Gegensatz zum NSU-Verfahren am OLG München eben war, wo es eben ganz anders war. Und Im Gegensatz auch zu dem NSU-Verfahren, wo ja die Nazis mehr oder weniger zum großen Teil außer eine freigesprochen wurden oder mit lächerlichen Strafen erwegkamen, wurde ja der Täter wegen 68-fachen Mordversuchs und zweifachem Mord und zu lebenslanger Haft verurteilt mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Und trotzdem sagten die Anwältin der Nebenklage, und auch du hast das gesagt, dass ihr wütend und empört über das Urteil wart. Und nannte, also die eine Anwältin nannte es, glaube ich, hatte ich mir mitgeschrieben, mutlos, harmlos und entpolitisierend. Was hätte sich denn, was hättest du dir gewünscht oder was hätte sich die Nebenklage gewünscht?
Der Anlass, weshalb diese Beurteilung so harsch ausfiel, hängt mit zwei, also ich denke, mit zweierlei Dingen zusammen. Das eine ist, dass Ismet Tekin und Aftex Ibrahim, dass beide nicht als versuchter Mord anerkannt worden sind. Ja, ich denke, dass es da halt eben einfach ein mutigeres Urteil gebraucht hätte, eine mutigere Positionierung seitens der Richterin. Ja, es ist eben die Frage, wenn man einen Sachverhalt hat, welche Gewichtung gibt man den Fakten? Und sie hat sich ja eben für einen nicht sonderlich mutigen Weg entschieden, die Sachen zu werten.
Ismet Tekin, nur für die Zuhörerinnen, die das jetzt nicht wissen, ist der Besitzer des Kiezdöners, wo der Täter nach dem zum Glück ja missglückten Anschlag in der Synagoge dann hingegangen ist und dort Kevin S. erschossen hat und dort eben auch andere Personen angeschossen hat. Ne? Nur zur Information.
Richtig, genau. Mhm. Ja, und Ismet war im Schussfeuer zwischen dem Angeklagten und der Polizei und Aftex auch nochmal als Randbemerkung, Aftex ist von dem Attentäter angefahren worden auf seiner Flucht und und auch da sind halt eben jegliche rassistische Motive komplett außen vor gelassen worden, was unglaublich ist und einfach absurd. Also mir verschlägt es einfach die Sprache, selbst wenn ich jetzt darüber nachdenke.
Genau, sein Anwalt hatte versucht, das auch als Mordversuch zu werten und es wurde aber vor Gericht nur als fahrlässige Körperverletzung, als Verkehrsunfall im Grunde genommen, ne, gewertet.
Richtig, genau. Obwohl eben auch der Angeklagte wieder und wieder seine Weltanschauung kundgetan hat und obwohl eben auch rechtliche Beweise erteilt worden sind im Rahmen des Prozesses. Aber gut, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, der tatsächlich eine Ohrfeige für alle NebenklägerInnen war, für alle Betroffenen, war die Tatsache, dass die Richterin dann auch in der Urteilsverkündung die Polizei hochstilisiert hat zu Helden und Heldinnen, die an diesem Tag im Einsatz waren. Und allesamt, alle Betroffenen von allen Tatkomplexen waren brüskiert über den Einsatz der Polizei, der durchaus fehlerhaft war. Und das hat ja auch der Untersuchungsausschuss aufgezeigt, dass es da Fehler gab. Und das ist etwas, was ich der Richterin sehr, sehr hoch anlaste, weil sie damit letztendlich die Arbeit, die sie in ihrer Prozessführung geleistet hat, dann komplett zunichte gemacht hat. Weil was ist es nütz, wenn dann letztendlich doch der Staat sich selber schützt, ja, und nicht nur das, sondern halt eben auch in höchsten Tönen Preis, wo eigentlich Kritik und Reflexion nötig gewesen wäre. Also diese Urteilsverkündung, das Urteil hätte genauso gut auch gefällt werden können, ohne dass man halt eben die Polizei in höchsten Tönen lobt. Mhm.
Ja, ich meine, die Rolle der Polizei und der Behörden war ja vor allem im ganzen NSU-Komplex sehr stark im Vordergrund. Hanna, damit hattest du dich ja viel beschäftigt gehabt. Da warst du ja zum Beispiel auch eine sehr wichtige Kritikerin auch an der Art und Weise, wie die Solidaritätsarbeit stattgefunden hat um den NSU herum, dass sehr stark immer gesagt wurde, es war eine rassistische Mord- und Anschlagsserie. Und sehr stark dieser Punkt der postmigrantischen Gesellschaft nach vorne gesprochen wurde, zu sagen, also hier geht es darum, nochmal die migrantisierende Gesellschaft rückgängig zu machen, die migrantischen Communities, nachdem sie ausgebeutet worden sind, jahrzehntelang weiter zu destabilisieren, dass sozusagen die Funktion des Rassismus haben wir sehr stark aufgearbeitet. Und was aber immer wieder hinten runterfiel, und das warst du natürlich sehr stark, die das immer wieder auch reingetragen hat und als Kritik, ist im Grunde genommen die jüdische Perspektive oder Position da drin oder auch das Moment des Antisemitismus im NSU-Komplex. Vielleicht kannst du darüber nochmal was berichten.
Genau, ich steige vielleicht mal damit ein. Eigentlich fing meine Beschäftigung mit dem Antisemitismus im NSU-Komplex kurz bevor das Tribunal NSU-Komplex auflösen in Köln 2017 stattgefunden hat an. Gleichzeitig haben wir die erste Ausgabe von Jalta herausgegeben, das du ja eingangs auch erwähnt hast, wo es uns darum ging, jüdische Perspektiven sichtbar zu machen, insbesondere auch in ihrer selbstbestimmten Wahrnehmung, in dem, was sie sein wollen, in ihrer Vielfalt und auch kritischen jüdischen Stimmen einen Ort zu geben. Und wir wurden kurz vor dem Tribunal, also ich und Lea Wohl von Haselberg, meine Mitherausgeberin, wir wurden kurz vor dem Tribunal gefragt, ob wir nicht was zum Antisemitismus im NSU machen könnten während des Tribunals, weil das eben eine Leerstelle in der Organisierung und in der Arbeit war. Und da haben wir eigentlich angefangen, uns damit zu beschäftigen. Und ich musste auch überhaupt mich erstmal in diesen ganzen Komplex stärker einarbeiten. Was auffällig war, war, der Antisemitismus des NSU wurde immer ein bisschen im Nebensatz selbstverständlich erwähnt. Ja, als Ideologie, als symbolische Taten, ohne dabei zu berücksichtigen, dass eigentlich, also dass auch symbolische Taten, also nicht Morde, antisemitisch sind und dass sie real sind, dass sie Juden und Jüdinnen Angst machen, dass Juden und Jüdinnen wissen, dass sie bedroht sind. Ne? Und das war so der Ausgangspunkt für eine intensivere Beschäftigung mit der Bedeutung des Antisemitismus im NSU, aber eben auch darüber hinaus, wie kann solidarische Bündnisarbeit aussehen? Weil es ging uns niemand darum zu sagen, also das ist hier eine Konkurrenz zwischen Betroffenen von Rassismus und Betroffenen von Antisemitismus, sondern es ging um die Frage, wie wirkt das eigentlich zusammen? Wie führt der Umgang damit, auch gerade aus einer Dominanzgesellschaft heraus, eigentlich auch zur Trennung der Betroffenen von Antisemitismus und Rassismus? Und wie können wir diese Perspektiven zusammenführen, damit eben eine solidarische Politik, eine solidarische Arbeit möglich wird? Das war so der Ausgangspunkt. Und das hat, finde ich, nach Halle und jetzt auch insbesondere nach Hanau in einer bemerkenswerten Weise plötzlich funktioniert. Also da ist es wirklich am Konkreten und in der Praxis hat es alles so ineinander gegriffen. Und so viele Fragen, über die ich nachgedacht habe in den letzten Jahren und so viele, ich weiß nicht, Podiumsveranstaltungen, auf denen es immer wieder um Solidarität ging, wo aber die Perspektiven so nebeneinander stehen blieben, das finde ich einfach, zeigt sich jetzt nach Halle und nach Hanau, insbesondere durch die Arbeit der Betroffenen, wie auf eine ganz natürliche Art und Weise Solidarität zum Ausdruck kommt. Und das alles sich gar nicht an den Identitäten auseinander dividiert, sondern eben eine gemeinsame Haltung entwickelt wird.
Es gibt ja die Opferkonkurrenz, weil Opfer gegeneinander ausgespielt werden. Das ist ja eine bestimmte Art der Politik auch, die betrieben wird. Und gleichzeitig, und da hatten wir letzte Woche mit Michael Rothbeck drüber geredet, über diesen unter dem Stichpunkt multidirektionales Erinnern, dass es im Grunde genommen sozusagen, wenn man aus verschiedenen Perspektiven gemeinsam erinnert, als Betroffene von Diskriminierung und Ausschlüssen, dass das im Grunde genommen ein Mehr und nicht ein Weniger an Solidarität und bedeutet. Aber nichtsdestotrotz gibt es das ja trotzdem immer wieder, dieses Ausspielen sozusagen und die sogenannte Opferkonkurrenz. Und ich finde auch, wie du sagst, oder wie ihr beide ja gesagt habt, Halle ist was Neues entstanden. Und ich würde aber gerne noch mal ein bisschen mehr auch drüber reden. Wir hatten zum Beispiel im letzten Sommer eine Veranstaltung gemacht, die auch von der Rosa-Luxemburg-Stiftung hatten, Sabrina Slipchenko von der pluralen jüdischen Gemeinde hier in Berlin auch eingeladen gehabt, die das sehr stark zum Beispiel gesprochen hat. Die hat gesagt, dieser Anschlag war antisemitisch, na klar, aber er war eben auch der Täter war eben auch ein Frauenhasser. Er hat die Passantin auf der Straße erschossen, weil sie ihn irgendwie angesprochen hat, einfach aus seinem, und das sieht man auch in seinem sogenannten Manifest, also dieser absolut manifeste Frauenhass da drin. Und es war ein rassistischer Anschlag eben auch. Und auch das redet ja auch der Täter sehr stark. Also dass er dann danach weiterging und sich überlegt hat, geht er zum Ort von linken Treffen oder geht er jetzt zu einem migrantischen Ort? Er ist dann zu einem Dönerladen gegangen. Und sie spricht, auf der Veranstaltung hat sie gesagt, dass sozusagen das ja in diesem rechten Weltbild, in diesem wahnhaften Bild total zusammenhängt. Also diese ganze Verschwörungstheorie, was die Juden sozusagen den Feminismus stark machen, um die Männer zu schwächen und die Migranten reinholen, um die weiße Rasse sozusagen irgendwie zu schwächen. Also das hängt ja bei denen so zusammen. Und sie sagt eigentlich, naja, diese Solidarität, die die Rechten uns zuschreiben, wäre ja eigentlich ganz gut, wenn wir die mal wirklich miteinander hätten. Die Rechten sehen das viel stärker, bei uns ist die viel schwächer ausgebildet. Und nun passiert aber genau das, ne, dass genau diese verschiedenen Perspektiven stark zusammenkommen. Und da würde ich jetzt dich Naomi auch nochmal fragen, du hast gesagt, auch in diesem Podcast, Hanau war ein Weckruf. Und ich würde gerne das mit dem Weckruf doch nochmal aufgreifen, weil du hast gerade vor 2 Wochen zusammen mit Nevros Duman, die Möllnerin im Exil, gesprochen. Und Nevros, wie wir wissen, ist Aktivistin der Initiative 19. Februar in Hanau, die sich zusammen mit Familienangehörigen, Betroffenen, Freunden der Opfer eben organisiert und großartige Arbeit leistet. Und die Möllner Rede ist die Rede der Familie Arslan, die es eben seit vielen Jahren gibt, die eben an dem rassistischen Brandanschlag von 1992 auf das Haus der Familie Arslan eben durchgeführt wird, das erinnern. Und ihr beide habt diese Rede gehalten. Also nochmal diese Frage, also was kommt da jetzt zusammen und wie war das überhaupt möglich und was erlebt ihr da drin? Also vielleicht erstmal an dich, Naomi. Was ist da möglich geworden gerade? Warum ist das ein Weckruf und wie hat das funktioniert quasi?
Wow, ich weiß gar nicht, ob ich tatsächlich das als Weckruf betitelt habe, aber auch wenn es dem so sei, weil ich denke, dass wir eigentlich ja schon mehr als verstanden haben müssten, dass es Zeit ist, dass sich da eben auch in dem gesellschaftlichen Diskurs etwas ändert und man rechtes Gedankengut und rechte Gewalt nicht mehr weiterhin verharmlosen kann. Und das ist mir nicht erst seit dem NSU, sondern das hätte in dem Bewusstsein, in dem gesamtgesellschaftlichen Bewusstsein viel früher da sein müssen. Also vielleicht ist es eher ein Weckruf auf dem Snooze-Button gedrückt, bedauerlicherweise. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass es, wie gesagt, an der höchsten Zeit ist. Und ich glaube eben auch vielleicht ein Weckruf für marginalisierte Communities, eben auch diesen Schritt zu machen und zu wagen, aus der eigenen Blase heraus und sich einfach auch zu trauen, auf andere zuzugehen. Weil so hat sich das eigentlich zugetragen. Ich würde sogar noch mal einen Schritt zurückgehen und bevor wir über die Rede, die Möllner Rede mit Nevros reden, würde ich einen Schritt zurückgehen und nochmal über Halle reden. Es ist ja so, dass an dem Tag nach dem Anschlag überall die Schlagzeilen waren, ja, am höchsten jüdischen Feiertag gab es einen Anschlag. Und Ja, es gab einen Anschlag und dieser Anschlag war antisemitisch. Aber was mich dann eben auch, nachdem ich so nach und nach verstanden habe, wie komplex dieser Anschlag eigentlich war, also wie viele Komponenten, wie viele Tatkomplexe es gab, hat mich das dann schon auch ein Stück weit bedrückt. Und ich denke, dass es eben auch zeigt, dass etwas in der Beziehung zwischen der gesamtdeutschen Gesellschaft und der jüdischen Community maßgeblich schiefläuft. Also man hat sich halt eben auf, ich sag's mal in Anführungszeichen, auf die Juden gestürzt und hat komplett außen vor gelassen, dass es andere Betroffene gibt. Dass es die Betroffenen im Kiezdöner gibt, dass jemand angefahren worden ist mit der Intention, ihn umzubringen, dass Menschen angeschossen worden sind, die eben auch nicht Teil der marginalisierten Community sind. Und eben auch, wie kontextualisiert man, wie redet man darüber, dass zwei Menschen ihr Leben lassen mussten, die eben nicht Muslime sind und auch nicht Juden sind und auch nicht Teil der migrantischen Community. Und da denke ich, da sind wir bei dem Thema, wie berichten deutsche Medien darüber, was mich sehr, sehr stark beschäftigt hat, auch im Rahmen des Prozesses. Und als der Prozess dann angefangen hat, war mir das ein Anliegen, auch darüber zu reden, dass ich eben auch das sehe, dass andere Betroffene nicht sichtbar sind, ja, und dass ich aber ihre Stimmen und sichtbar machen möchte, ja, dass ich ihnen helfen möchte und ihnen die Hand reichen möchte und dass wir nur so dagegen ankämpfen können. Und so habe ich dann bei dem Prozessauftakt mit Ismet und seinem Bruder geredet und so hat sich dann letztendlich auch eine Freundschaft gebildet über den Prozess hinaus. Mhm. Also mit den Brüdern, die jetzt den Kiezdöner leiten. Und das war mir tatsächlich wichtig und das war auch ein wichtiger Schritt hin zu den anderen Bemühungen. Und dann irgendwie hat das eine zum anderen geführt. Ich habe Nevros kennengelernt über ein Panel, in dem man uns gefragt hat, wie kann es sein, so zwei dramatische Anschläge innerhalb kürzester Zeit. Man darf auch den Mord an Walter Lübcke nicht vergessen. Das sind drei Anschläge in weniger als einem Jahr.
Aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz an dem Punkt bleiben, bevor wir zur Möllner Rede kommen, weil das fand ich jetzt auch noch mal wichtig, was du gesagt hast. Und da würde ich auch gerne mal Hanna befragen zu. Also warum ist sozusagen das Erinnern so getrennt? Also das Erinnern an den Antisemitismus und sozusagen das Reden in den Medien und auch der offiziellen Politik, wenn es darum geht, Antisemitismus zu besprechen in diesem Land und mit Rassismus umzugehen. Also warum ist das so getrennt, deiner Meinung nach, Hanna?
Ich meine, Naomi hat ja eben schon gesagt, es gibt, ich weiß nicht, ob sie das in diese Richtung, ob du das in diese Richtung meintest, aber es gibt ein sozusagen besonderes Verhältnis zwischen den Juden und den Deutschen, so ähnlich hast du es gesagt, habe ich richtig verstanden, ne?
Und ein schwieriges Verhältnis.
Also besonders, was nicht.
Ja, genau.
Besonders schwierig.
Genau, aber ich habe das auch erstmal so vernommen, dass der Aufschrei, dass ein Anschlag auf eine Synagoge stattfindet, ungleich größer ist als Angriffe auf Moscheen, die ja auch ständig stattfinden. Ne? Steinmeier hat ja, glaube ich, gesagt, sowas wie, das war nicht denkbar, dass so ein Anschlag stattfindet. Und natürlich war es denkbar. Es passierte davor, es passierte danach. Ich glaube, das Ding ist, dass bezogen auf jüdisches Leben, das soll es in Deutschland wieder geben. Das soll Teil dieser Demokratie und der Wiedergutwerdung Deutschlands nach dem Nationalsozialismus sein. Wenn es einen antisemitischen Anschlag, einen Angriff auf Juden und Jüdinnen gibt, dann stellt das dieses Selbstbild der Bundesrepublik in Frage. Der Rassismus ist in diesem Sinne, hat diese Funktion nicht in Deutschland, würde ich sagen. Der hat nicht die Funktion, dass das das Selbstbild so radikal in Frage stellt. Ich glaube, die Gesellschaft liberalisiert sich ja weiter. Da ist schon auch was, also es gibt ja eine größere Anerkennung immer mehr von auch einer Migrationsgesellschaft und auch eine größere Sichtbarkeit von Menschen mit Migrationsgeschichten und Rassismuserfahrung. Also da findet eine Veränderung statt. Aber mein Eindruck ist durchaus, dass es Mechanismen gibt, die Betroffenen auseinandertreiben. Und ein Hintergrund, warum wir Jalta damals gegründet haben, warum es uns so gedrängt hat, war die Situation, dass auch aus jüdischen Perspektiven über eine Obergrenze für Geflüchtete verhandelt, also gesprochen wurde, ja, diskutiert wurde. 2015 war das. Und wir haben gesagt, wo können wir als Juden und Jüdinnen eigentlich diesem Argument widersprechen, diesem Punkt, der Punkt dieser Obergrenze war, Geflüchtete aus muslimischen Ländern könnten Antisemitismus importieren. Nach Deutschland muss kein Antisemitismus importiert werden. Ja, also das ist ein pervertiertes Argument. Der Antisemitismus war immer da. Ich halte auch nichts davon zu sagen, er ist wieder salonfähig. Er war auch immer salonfähig. Ja, er war mal vielleicht etwas leiser, aber er war, also für mich war er immer spürbar und hörbar und für viele meiner jüdischen Freundinnen und Freunde war er das auch. Und ich glaube aber an diesem Argument, dass man sagt, die Deutschen müssen die Juden schützen vor den anderen, ja, also anderen in Anführungsstrichen. Daran sieht man, wie Betroffene unter anderem auseinandergetrieben werden.
Und kann ich nur kurz was sagen zu dem Argument von Antisemitismus, importierter Antisemitismus? Es stimmt. Deutschland ist mehr als genug mit Antisemitismus bedient. Da gebe ich dir mehr als recht, Hanna. Aber man darf sich da eben auch nicht täuschen. Also es ist ja auch so, dass es ja durchaus auch wenn wir die gleichen Kämpfe führen, es nichtsdestotrotz auch Vorbehalte gibt, auch untereinander und noch nicht immer mehr nur alleine gegen die jüdische Community, ja, auch das Verhältnis zwischen kurdischen AktivistInnen und türkischen AktivistInnen, kann auch sehr schnell ins Wanken geraten, wenn man halt eben dann auf die Konflikte und die Spannungen zwischen diesen beiden Communities zu sprechen kommt. Genau, und es ist aber auch so, dass gerade bei Solidaritäts-Events und Kundgebungen, jetzt gerade für Hanau, wo eben ja auch Leute aus der jüdischen Community eingeladen worden sind, zu sprechen und auch Betroffene von dem Anschlag in Halle und auch die JSUD, die glaube ich, also man darf ja nicht vergessen, JSUD, die Jüdische Studentenunion Deutschlands, ist ja eigentlich Teil von einem sehr, würde ich mal doch sagen, konservativ geprägten Establishment, ja, die mit der Spendenaktion für den Kiezdöner was getan hat, was sehr unüblich ist, würde ich jetzt mal sagen, für dieses jüdische Establishment, geprägt von dem Zentralrat, der sich ja gerade in den 90er Jahren und in den Anfang der Nuller Jahren immer gerne über irgendwas empört hat, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen spöttisch sagen darf. Gibt es halt diese Bemühungen seitens der jüdischen Community und dann sieht man aber bei diesen Hanau-Solidaritätsgrundgebungen, dass dann Gruppen wie Young Struggle zum Beispiel auftreten und dann eben mit einem antizionistischen Narrativ kommen der auch durchaus antisemitisch geprägt ist. Aber eben ja nichts mit dem Anschlag in Hanau zu tun hat. Der Konflikt zwischen, so schmerzhaft er auch sein mag, und ich glaube, ja, man kann Stunden und Stunden und Stunden darüber reden, hat er eigentlich da nichts zu suchen.
Aber würdet ihr auch sagen, also mit dem offiziellen Gedenken, das würde mich nochmal interessieren, auch was Hanna eben gesagt hat, wie schätzt ihr beide das ein? Also hat das auch was damit zu tun, wenn Steinmeier sagt, so ein Anschlag auf eine Synagoge, das kann es doch gar nicht geben in Deutschland. Aber gleichzeitig gesagt wird, also wenn es Antisemitismus gibt, dann muss der jetzt mit den Geflüchteten kommen, Leuten aus arabischen Ländern. Das kann man sich vorstellen, aber sonst Antisemitismus in Deutschland nicht. Hat das auch was damit zu tun mit der Art und Weise, wie das Shoah-Gedenken hier in diesem Land organisiert wird? Also sozusagen Antisemitismus, deutscher Antisemitismus immer sozusagen historisch der Holocaust meint und der ist dann nun mal früher und nicht heute. Und dass das deswegen irgendwie auch eine Bezugnahme auf den aktuellen Antisemitismus verstellt.
Darf ich noch ganz kurz ein bisschen anschließen an das, was Naomi gerade gesagt hat, bevor wir darüber reden? Ich würde gerne auch noch was sagen, weil ich das auch ein bisschen beobachtet habe, diese Demos oft von Migrantifa ja auch geprägt. Ne? Und auch, also natürlich spielt der Nahostkonflikt immer wieder eine Rolle, auch weil er offensichtlich für viele unterschiedliche Gruppen ein wichtiger, auch identitätsbezogener, also oder ein Bezugspunkt für Identität ist. Und ich sehe das auch als eine große Schwierigkeit und ein großes Problem. Und Juden und Jüdinnen müssen auf linken Demonstrationen sicher sein. Das ist einfach eine unbedingte Notwendigkeit. Und das sind sie halt nun mal nicht, wenn eben auch in dieser Rhetorik und auch, ne, also das geht halt nicht. Also diese, ja, BDS-Rhetorik, die in vielerlei Hinsicht eben auch antisemitisch ist. Genau. Und ich finde aber, es gibt eine Auseinandersetzung und das will ich einfach auch nochmal betonen. Und ich möchte das Beispiel aus Frankfurt herbeiziehen. Da gab es im Sommer eine Kundgebung eigentlich zu Moria, organisiert von unterschiedlichen Gruppen, Seebrücke, ich weiß gar nicht, ich glaube Fridays for Future war noch dabei und eben aber auch Migrantifa und noch andere Gruppen, die sich ganz klar als antizionistisch und auch antisemitisch äußern. Und dann kam es zu einem Redebeitrag von einer Person, in der zur Intifada aufgerufen wurde. Hat einige Tage gedauert, aber eine Gruppe nach der anderen hat sich davon ganz klar distanziert, also die Seebrücke Fridays for Future. Und bei Migrantifa Frankfurt hat es wohl eine ziemliche Auseinandersetzung darüber gegeben, bis dazu, dass die Gruppe tatsächlich ein Statement geschrieben hat, dass sie sich jetzt zunächst aus der Öffentlichkeit zurückzieht, weil es nicht geht, was passiert ist, aber sie sich jetzt intern überhaupt erstmal damit auseinandersetzen müssen und überlegen müssen, ob und wie sie weitermachen können. Und also das finde ich gar nicht selbstverständlich, dass das so passiert ist, aber das scheint mir eigentlich ein ganz großer Fortschritt in dieser Auseinandersetzung zu sein, weil da kommt ja so viel zusammen und das lässt sich nicht einfach sozusagen wegschieben, aber dass überhaupt, also auch öffentlich gesagt wird, wir müssen uns jetzt selbstkritisch damit auseinandersetzen, scheint mir halt schon ein erster Schritt zu sein und hängt, glaube ich, ganz viel mit den Solidaritäten, die es zwischen den Betroffenen von Halle und Hanau gibt, auch zusammen, dass da gesehen wird, es muss sein, wir brauchen das, das geht so nicht. Wir können uns nicht irgendwie über diesen Konflikt sozusagen so verwerfen. Wir müssen eine Situation schaffen, in der eben alle sicher sind und zusammen da stehen können gegen rechts. Das finde ich, also, ne, ich möchte überhaupt nicht die Widersprüche wegbürsten, sondern ich finde, wir müssen uns denen eben in ganz unterschiedlicher Weise stellen und die auch auf den Tisch bringen. Das ist mir auch wichtig. Und ich mache jetzt einfach noch mal kurz an dieser Stelle weiter, weil, also dass ich als Jüdin in linken Bündnissen sichtbar werde, ist für mich nicht selbstverständlich. Das hängt auch immer viel damit zusammen, dass ich oder Mann eben oft alleine ist, oft die einzige Jüdin ist in solchen Konstellationen und das einfach nicht so eine gute Situation ist, wenn man eben alleine ist. Wenn es, also ich meine, vielleicht, Naomi, ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen damit in den letzten Monaten sind, aber für mich war es wirklich ein langer Prozess, überhaupt zu sagen, dass ich jüdisch bin. Und das ist mit Yalta leichter geworden, weil ich wie ein Kollektiv im Hintergrund habe. Nicht, dass es so groß wäre, wie vielleicht immer viele Leute denken, aber Es gibt einen Bezugspunkt. Und das wollte ich einfach auch nochmal in den Raum stellen. Wenn ich jetzt als Redaktionsmitglied gefragt werde, auf einer Demonstration zu reden, dann habe ich da keine solidarische Gruppe im Hintergrund, auf die ich mich dann wieder zurückziehe. Ich brauche auch in dem Sinne keine jüdische Gruppe. Ich brauche nur eine, in der ich eben sicher bin als Jüdin. Also das nochmal so als Punkt. Aber ich finde, der Aspekt Unsichtbarkeit von jüdischen Perspektiven ist auch nochmal irgendwie ein wichtiges Stichwort. Ich fand das auch sehr eindrucksvoll, wie du das in der Möllner Rede, du hast es ein bisschen im Nebensatz, glaube ich, erwähnt, aber für mich war es ein wichtiger Punkt, wie kommen wir aus dieser Unsichtbarkeit heraus? Vielleicht wäre das nochmal ein Gesprächspunkt, weil ich finde, da hat sich auch was verändert, eben dass auch Antisemitismus und jüdische Perspektiven eine Beachtung finden. Das ist sozusagen eine neuere Entwicklung, eine stärkere.
Ja, sprechen wir doch da weiter zur Möllner Rede, da waren wir ja auch vorhin abgebogen. Also ihr habt ja zusammen gesprochen, es ist ja ein Stück weit eine Erneuerung, eine Wiederholung, aber doch anders jetzt als die Möllner Rede vor 4 Jahren, wo eben Ibrahim Assar mit Esther Bejarano zusammen die Rede gehalten haben und auch schon sozusagen eine Erfahrung des Rassismus, des tödlichen Rassismus, des Naziterrors und eben die Erfahrung Auschwitz sozusagen als Überlebende nebeneinander gestellt haben. Also nebeneinander, nicht gesagt, es ist das Gleiche, sondern trotzdem gesagt, wir erzählen das miteinander. Und nun steht ihr da vorne, Nevros und du, Nomi. Und es ist von der Anordnung ähnlich und doch ist es natürlich anders, weil wir mittlerweile einige Jahre auch von Solidaritätsarbeit haben, die doch eben, das habt ihr jetzt auch sehr stark gesagt, sehr viel verändert hat und größere Selbstverständlichkeiten, kommt es mir so vor, auch der Frage der Sichtbarkeit jetzt doch erreicht hat. Also vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie kam es dazu, also und wie lief dann die Möllner Rede, also was ging es euch da, was war das Wichtige, das auch miteinander ins Verhältnis zu setzen?
Ja, wie kam es dazu? Also ich hatte ja schon kurz angeschnitten, wie Nevros und ich uns ja eigentlich kennengelernt haben. Aber um das irgendwie kurz zu halten, ich glaube, was eigentlich sehr essentiell war, ist, dass wir ein Vertrauen aufgebaut haben und eben auch ein Gefühl, dass man aufeinander zählen kann. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz ausschlaggebend. Also nur deshalb hat es funktionieren können. Also diese Zusammenarbeit und man lädt sich ja auch gegenseitig ein. Und eben auch, weil man weiß, dass es die andere Seite tatsächlich auch ernst meint und dass es da ein genuines Interesse gibt, die andere Seite einzuladen und eben Dinge zusammen anzupacken und zusammenzusprechen und zusammen irgendwie auch eine Stimme zu finden. So haben Nevros und ich zueinander gefunden und Ibrahim Aslan hat uns dann letztes Jahr angefragt, eigentlich relativ kurzfristig, ob wir das machen wollen würden. Dann ist aber die Rede pandemiebedingt verschoben worden von November auf Februar und dann von Februar auf April. Und dann war irgendwie klar, dass man, also erinnern kann man nicht aufschieben, sondern alles hat seine Zeit.
Aber Hannah hatte mal geschrieben, es muss darum gehen, sich in den Geschichten und Kämpfen der anderen zu verorten und die eigene Geschichte für die Geschichten anderer zu öffnen. Das habt ihr ja gemacht. Ich würde gerne nochmal von dir hören, Nomi, also wie das ganz konkret war. Also wenn Nevros erzählt hat nochmal die Geschichte aus Hanau, ne? Der Anschläge, des Traumas, des Rassismus, der Organisierung, der Solidarität und du auch nochmal deine Geschichte, auch deine ganz persönliche Geschichte von dem Anschlag in Halle jetzt erzählt hast, die Situation in der Synagoge und dann aber eben auch danach, also was dann passiert ist, auch des sich Empowerns und Starkmachens und politisch Werdens an der Stelle. Aber was ist der Mehrwert sozusagen, dass ihr euch das gegeneinander parallel ihr habt es euch ja auch gegeneinander, füreinander erzählt sozusagen, also nicht nur gemeinsam in die Öffentlichkeit, sondern auch füreinander die Geschichten im Wechsel. Das hat mich sehr stark berührt und ich fand das unglaublich stark. Aber sag du doch nochmal, wie das so für dich da war, sozusagen deine Geschichte in den Geschichten und Kämpfen der anderen sozusagen verorten zu können?
Ja, also es ist so, dass in der Vorbereitung darauf Nevros und ich sehr viel Zeit miteinander verbracht haben und tatsächlich dann auch erzählt haben, so über unsere Familien haben wir geredet und irgendwie auch, wie sie nach Deutschland gekommen ist. Ich bin ja hier geboren und aufgewachsen, was so meine Geschichte ist. Und was eben was für mich interessant war zu sehen, dass wir uns irgendwie in den Geschichten, nachdem man an einem gewissen Punkt gelangt ist, dass man sich auch in den Geschichten der jeweiligen anderen auch wiedersehen, also wiedergespiegelt sehen konnte. Jedoch ist es halt eben so, dass die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich würde sagen, sehr, sehr andauernd war und gewisserweise auch ein Stück weit subtiler. Ja? Der Antisemitismus, den ich erlebt habe in der Schule oder im Bekanntenkreis. Ich meine, wenn man mich sieht, liest man mich nicht sofort als Jüdin. Und die eigene Familiengeschichte und wie geht man mit dieser Schwere um, ja? Was macht man damit? Entscheidet man sich dann auch natürlich Fragen, die aufkommen, ja? Stellt man sich dagegen, versucht man sich anzupassen? Das war tatsächlich auch etwas, was uns beide sehr stark beschäftigt hat. Also versucht man sich irgendwie zu assimilieren und Teil davon zu werden und Teil der deutschen Mehrheitsgesellschaft zu werden oder versucht man die Gesellschaft auch zu verändern und einen positiven Einfluss zu haben und eben auch die eigene Erfahrung, die eigene durchaus auch schmerzhafte Erfahrung sichtbar zu machen oder stellt man sich komplett dagegen und fordert eine komplette Anarchie. Also ich glaube, alle drei Wege sind offen und natürlich gibt es auch wahrscheinlich viele, viele Möglichkeiten dazwischen. Aber das ist eben das, was uns sehr stark beschäftigt hat und ich glaube eigentlich auch irgendwo uns auch verwundert hat, ja, dass wir ja doch aus sehr, sehr unterschiedlichen Kontexten kommen, aber dann doch eben Gemeinsamkeiten finden konnten in unseren Erfahrungen. Mhm.
Und die Bedeutung von Erinnerungspolitik, also du warst ja auf dem Kongress, Kampnagel-Kongress vor ein paar Wochen, hast du auch einen Vortrag gehalten. Die Frage, ne, kein Einzelfall hieß der Kongress auf Kampnageln, die Frage der Erinnerungspolitik und der Wichtigkeit, da geht es ja viel hier auch im Manipod drum und insgesamt auch in der ganzen Arbeit der letzten Jahre. Ein Punkt nochmal, der mir am Anfang total klar war, aber dann bin ich doch darüber gestolpert, als ich länger nachgedacht habe, nämlich, du hattest am Anfang des Prozesses in Halle, Nomi, noch einen Aufruf an die Medien gemacht, sozusagen nicht den Namen des Täters zu nennen, nicht sein Gesicht, also keine Fotos von ihm zu zeigen, jetzt auch nicht ihn zu zitieren, seine Aussagen sozusagen nicht publik zu machen. Du plädierst da hier für ein Nicht-Erinnern. Wir reden ja immer ganz, wir müssen uns erinnern, es ist total wichtig, sich zu erinnern und hier sozusagen sprichst du politisch für ein Nicht-Erinnern, also sozusagen für ein Vergessen, für ein aktives Vergessen als Teil von Erinnerungspolitiken von marginalisierten und angegriffenen Gruppen. Vielleicht kannst du das nochmal ins Verhältnis setzen, weil es ist ja eigentlich logisch, na klar, man will dem nicht eine Plattform geben und so weiter, aber es bedeutet ja nun doch auch sozusagen schon nochmal so eine andere Seite des Erinnerns, dass man eben auch Dinge aus der Sprache rausholen muss oder aus dem Erinnern, aus dem öffentlichen Gedenken sozusagen.
Also es ist ja auch was auch nicht ganz unkontrovers ist, auch unter Betroffenen, unter Leute, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen mir war halt eben Anliegen, dass es eben nicht eine Inspiration sein könnte. Beziehungsweise uns war das ein Anliegen, dass es nicht die Uns war es ein Anliegen, dass es eben nicht als Inspiration dienen könnte für andere Attentäter, mögliche Attentäter, einen derartigen Anschlag zu verüben. Hat ja auch betont, dass er gescheitert ist. Genau. Und da ist es halt eben wichtig, auch zu verstehen, dass andere Attentäter bisher ja auch durchaus Bezug aufeinander genommen haben. Ja, der Attentäter von Christchurch hat Bezug genommen auf den Attentäter von Oslo und Utøya, der Attentäter von München. Und es gibt eine ganze Kette. Und ich denke, dass es halt eben dabei an uns liegt, halt eben diese Kette zu brechen. Und da kommt es halt eben sehr, sehr stark darauf an, wie man damit umgeht. Und ich war wirklich schockiert und auch angewidert mit dem Umgang der Medien, ja, die ihn immer wieder und wieder fotografiert haben und eben auch zu sehen, wie sehr er diese Aufmerksamkeit genossen hat. Und deshalb war meine Motivation, die Medien aufzurufen, ihm nicht diese Genugtuung zu geben. Mhm.
Genau, man kann das vielleicht als mal der Stichpunkt auch nochmal zum morgigen 8. Mai. Es gab ja letztes Jahr nach den ersten Demonstrationen in Hanau, die dann ja schon im Februar waren, sozusagen so eine Kampagne, unter dessen Hashtag sich sehr stark eigentlich bundesweit viele Gruppen unter dem Begriff der Migrantifa eben auch gegründet haben, die dann den 8. Mai plötzlich sozusagen als so einen Aktionstag erkoren haben unter dem Begriff entnazifizieren, Deutschland entnazifizieren war so der Begriff. Und du, Hanna, hast da eine Kritik daran eben auch formuliert, sozusagen, weil da eben auch die Verbindungswege von jüdischen und migrantischen Kämpfen sozusagen in diesem Aufruf zum 8. Mai eben auch eine Leerstelle aufzeigen. Immer wieder nämlich der Mangel an Bewusstsein für jüdisches Leben, das hast du ja eben schon skizziert. Da gab es auch heftige Debatten letztes Jahr drum. Du hast ja auch schon eine ein bisschen benannt. Jetzt ist da morgen wieder der 8. Mai. Vielleicht kannst du doch noch mal was dazu sagen. Du hast ja auch noch mal, hat mir sehr gut gefallen, nochmal gesagt, dazu auch, also im Grunde genommen sollte man oder sozusagen steht sich entgegen Migrantifa als Identität und Migrantifa als Haltung. Und ich glaube, das ist wichtig auch für diese Frage der Erinnerungspolitik und die Frage dieser Leerstellen, die in dieser Politik eben entstehen können. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, das wäre interessant.
Ja, ich habe noch einen anderen Gedanken im Kopf, aber ich glaube, ich komme dahin. Und ich würde gerne einfach auch noch mal kurz was zu dem Namen des Täters nicht sagen. Also ich verstehe total zu sagen, man möchte nicht, dass der präsent ist, man möchte nicht, dass der so dargestellt wird in den Medien, wie das eben oft passiert, so in einer Art, mit so einer Faszination. Deshalb verstehe ich das einerseits, also in dieser Hinsicht verstehe ich das, und andererseits, also auch bezogen auf die Shoah, empfinde ich das als eine Errungenschaft, oder es war notwendig, die Namen der Täter zu nennen. Und in Deutschland wollte man nicht, dass es mehr als sozusagen Einzeltäter gab, des Nationalsozialismus, ne? Und es war ein Teil der Kämpfe von Juden und Jüdinnen, von anderen Solidarisierten, von ehemaligen Exilanten und so weiter, die sich dafür eingesetzt haben, die Namen eben auch auf den Tisch zu bringen und Verantwortliche für die Taten anzuklagen. Und das, finde ich, ist sozusagen ein Link jetzt auch zu der Frage, die du eben gestellt hast, weil diese Geschichten werden meines Erachtens einfach zu selten erzählt, dass es einen Kampf um Demokratisierung gab, dass es wirklich auch unter wirklich auch persönlichen Einsatz des Lebens und des allem, was man getan hat, dass es einen Ring darum gab, dass eben diese Nazis, die nach der Shoah und nach dem Nationalsozialismus immer noch da waren, auch zur Verantwortung gezogen wurden. Und diese Bundesrepublik hat sich natürlich geändert. Die war 1945 eine andere, als sie heute ist. Und jetzt komme ich sozusagen zu dem, was ich als Slogan benutzen würde, was aber auch so ein Link ist. Weil die haben, also in diesem in diesen Aufrufen, die da letztes Jahr von Migrantifa, glaube ich, aber auch von Welcome United verteilt wurden, wurde zur Entnazifizierung jetzt aufgerufen. Also eigentlich ein Begriff, der nach dem Nationalsozialismus eine Rolle gespielt hat und von den Alliierten ja eingebracht wurde, der ist quasi meines Erachtens einfach angeeignet worden, ohne sich einmal mit der Geschichte richtig zu beschäftigen. Also zumindest in diesen Aufrufen und in dem Ton, in dem das benutzt wurde, hatte ich den Eindruck, jetzt nimmt man diesen Begriff, der wirklich eine ganz spezifische, da ging es um was ganz Spezifisches, und man kann nicht sagen, dass die Institutionen heute die in der gleichen Weise von Nazis durchsetzt sind, wie sie das 1950 waren. Das kann man einfach so nicht sagen. Und mich hat ich habe das als eine starke Vereinnahmung empfunden, als ich letztes Jahr dann gesehen habe, jetzt wird der Tag der Befreiung zum Tag des Zorns, was ich auch sehr irritierend fand. Und man tut so, als hätte es gar keine Entnazifizierung gegeben. Natürlich verstehe ich, worum es geht. Es geht darum, die Nazis, die in den Strukturen, den Rassismus, in den Institutionen und so weiter anzuklagen und anzugreifen. Aber trotzdem, also irgendwas hat mich daran eben sehr gestört. Und so bin ich dazu gekommen, diesen Text zu schreiben und zu sagen, wie können wir das eigentlich hinkriegen, dass wir diese Kämpfe, die es darum gegeben hat, auch zu unserer eigenen Geschichte machen können oder uns darauf beziehen können. Weil ich glaube, es ist total wichtig, sich ein historisches Bewusstsein anzueignen. Und das Zweite war eben, dass in diesen Aufrufen der Antisemitismus irgendwie genannt wurde als Teil der Aufklärung, Rassismus, Antisemitismus und gegen rechte Gewalt. Also so ein bisschen das, was man immer so, also was ich auch immer so aufschreibe als so ein Blog, wenn ich irgendeinen Text schreibe. Aber was heißt das eigentlich? Heißt es, dass Juden und Jüdinnen wirklich eine Rolle spielen und ihre Perspektiven auf den 8. und 9. Mai? Also der 9. Mai kommt dann hinzu, wenn man auch Juden und Jüdinnen in Deutschland dazu befragt. Und dann wird die Situation nämlich viel komplexer. Dann muss man sich fragen, warum eigentlich nicht Tag der Befreiung? Also zunächst war das historisch der Tag der Niederlage in Deutschland. Dass es überhaupt so ein Tag der Befreiung wurde, das war auch ein Kampf. Ja? Und natürlich, also Esther Bejarano wurde befreit. Ja? Also das ist ja, es geht ja hier nicht nur um Mehrheitsdeutsche und die Nachfahren der Täter, sondern es geht dabei auch eben um Überlebende, die aus den Konzentrationslagern befreit wurden. Und ich fand eben, dass das total verdeckt wurde, weil man eben sich einen Aktionstag gesucht hat, so wie du das gerade auch gesagt hast, ohne sich nochmal intensiver damit zu beschäftigen. Und ich habe versucht, in dem Beitrag, den ich geschrieben habe, deutlich zu machen, hier, ich bin Antirassistin und ich möchte mich sozusagen an diesem politischen Kampf beteiligen, aber wir brauchen auch ein bisschen Selbstkritik und wir brauchen auch eine Hinterfragung dessen, was da eigentlich passiert, wenn man einen neuen Aktionstag heranzieht, wenn man Migrantifa sozusagen groß schreibt, wer darf da eigentlich mitmachen? Ja? Wessen Kämpfe sind es da? Sind es Kämpfe von allen solidarischen Menschen, oder sind es nur Kämpfe von Leuten mit einer bestimmten Geschichte? Und ich glaube, an diesem konkreten Beispiel kann man ganz viele Widersprüche entdecken, und es lohnt sich mit diesen zu beschäftigen.
Ja, voll. Ich meine, es scheint ja auch eine Verwechslung zu geben, dass das, wie sich, das hört sich an wie eine Stärke oder eine Radikalität zu sagen, es hat sich nichts verändert, es ist genauso, nichts passiert, der Rassismus tobt, und irgendwie scheint es so besonders radikal zu sein und kriegt immer sehr viel Beifall. Und ich finde auch, dass dann eigentlich immer die Erinnerung an die Kämpfe und an unsere sozusagen Errungenschaften und die, auf die wir uns beziehen müssten und stärker auch vernetzen müssten, dass das dann immer zum unsichtbar gemacht wird da drin. Und im Grunde genommen ist viel radikaler, wäre genau daran anzuknüpfen. Mit den Namen, ich meine, Hanau sagt natürlich Say Their Names, ne, die Betroffenen, das haben wir im NSU-Komplex ja auch gesagt. Alle kennen die drei Täterinnen, aber niemand kennt die Namen der Opfer. Das hat sich ja jetzt wirklich verändert. Also ich meine, ich stecke da ja sehr viel drin, und trotzdem fallen mir auch immer wieder diese beiden Namen der von Hanau-Halle-Attentäter immer wieder auch aus, weil niemand spricht sie. Ich finde das eigentlich total gut. Aber was du auch meinst, die Täter benennen und Täterinnen, haben wir ja viel im NSU-Komplex gemacht, aber da meinten wir natürlich auch andere Leute, Mitarbeiter im Verfassungsschutz, die Nazi-Szene da aufgebaut haben, Medienvertreterinnen, die rassistische, also diese, was wir strukturell im NSU-Komplex genannt haben, dort die Verantwortung zu nennen beim Namen, aber eben nicht die Täter und Täterinnen, die ja das auch wollen, ne? Die sozusagen ja mit dem Bekennervideo oder in Halle eben auch mit dem selbstgedrehten Video das ja genau wollen, diese mediale Aufmerksamkeit. Also das ist, muss man vielleicht auch mal differenzieren, wen man sozusagen unsichtbar macht oder rausnimmt aus der Sichtbarkeit und wen man aber auch reinstellt als Täter und Täterin und benennt auch mit Namen dann, ne?
Mir ist da noch ein anderer Gedanke gekommen und ich glaube, der geht auch so ein bisschen Hand in Hand mit dem, was Hannah gerade gesagt hat, mit der Verwendung von spezifischen Terminologien in anderen, ja, zeitlich komplett anderen Kontexten. Und das ist letztendlich, glaube ich, auch, dass man Gefahr läuft, wenn man Täter hat und sie benennt, dass sich ja dann also so richtig das auch ist, gerade in einem Kontext von Post-Nationalsozialismus, Post-Shoah, sich dann Leute versuchen, darauf auszuruhen und meinen, dann ihr Gewissen damit reinwaschen zu können. Genau, weil man ja jemanden hat, den man ja vorführen kann. Und das, glaube ich, ist irgendwie auch sowas, was ich jetzt auch so ein bisschen sehen kann, was ich eben auch sehen kann mit allen Tätern in dem Bereich rechter Gewalt, dass man es ja dann doch eben auf Einzeltäter reduziert und die Mehrheitsgesellschaft sich nicht fragt, okay, welchen Anteil haben wir dazu getragen, dass so etwas aus uns heraus wachsen konnte, sondern ja, man sagt halt eben, dass die Außen, also ohnehin Außenseiter waren und ja eigentlich gar nicht so wirklich Teil der Mehrheitsgesellschaft waren. Und so, glaube ich, da tut sich halt eben die deutsche Mehrheitsgesellschaft eben sehr einfach. Und ich denke, was eigentlich gefordert sein müsste, ist, und das ist, glaube ich, allgemeingültig, ist, dass man halt eben stark reflektiert über die eigene Terminologie, über Gedankenmuster und tatsächlich sich halt eben auch die Zeit nimmt, ja, inwieweit trage ich als Individuum einen Teil dazu bei, dass etwas, das, weiß ich nicht, Dinge sich ereignen können. Oder inwieweit äußere ich mich in gewissen Kontexten problematisch? Inwieweit benutze ich Terminologie, die einfach nicht okay ist und verletzend ist? Und wie kann ich das besser machen?
Also Aufarbeitung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die ja weit darüber hinausgeht, ne? Nur die einzelnen Täter zu benennen oder so. Ich würde euch gerne zum Ende euch nochmal jetzt fragen nach vorne, wie geht es jetzt weiter? Also, ne, das haben wir uns ja auch gefragt nach dem NSU-Verfahren, als es vorbei war. Wie geht das jetzt eigentlich weiter in dieser Benennung dieses strukturellen Rassismus um den NSU herum? Jetzt ist der Halle-Prozess eben auch zu Ende. Was passiert jetzt als nächstes? Was muss jetzt auch passieren, eurer Meinung nach? Oder was könnte passieren?
Also ich bleibe mal so ein bisschen auch auf der Reflexionsebene. Ich glaube, ich würde mir im Hinblick auf die Bündnisarbeit wünschen, dass wir wirklich eigentlich uns nochmal stärker mit dem Zusammenhang von Postmigrationsgesellschaft und Geschichte und Postnationalsozialismus auseinandersetzen und die Verbindung auch dieser beiden Deutungen von Geschichte miteinander zusammenbringen und fragen, wo gibt es da Punkte, wo Betroffene auch von Rassismus und Betroffene von Antisemitismus sich auch in der Geschichte schon getroffen haben. Also einerseits auch diese Geschichten zusammen zu erzählen, aber auch zu erzählen oder herauszufinden, welche ähnlichen Erfahrungen getrennt voneinander gemacht wurden. Ja. Und genauso würde ich mir das aber auch in selbstkritischer Absicht wünschen. Wo wirkt eigentlich der Nationalsozialismus, natürlich in veränderter Form, aber wo wirkt der auch in der Postmigrationsgesellschaft weiter und wie können wir uns eigentlich damit auseinandersetzen? Ich denke, dass das auch zu einem Aufarbeitungsprozess, wenn man auch Aufarbeitung nennen möchte, aber auch von einem Leben in dieser postnationalsozialistischen Gesellschaft dazugehört. Das ist, glaube ich, eine stärkere sozusagen Reflexionsaufgabe, die aber vielleicht auch Verbindungen schaffen kann und Nähe herstellen kann.
Ich finde, das sind eigentlich unglaublich schöne abschließende Worte. Ich weiß gar nicht so wirklich, was ich dem beizufügen habe. Ich würde mir wünschen, dass man weiterhin zusammenwachsen kann und wir eben auch letztendlich zu einem gesünderen Selbstverständnis beitragen können. Innerhalb unserer eigenen Community, wie auch im Bereich dieser Allianzen und dann aber auch in dem Auftreten in der gesamtdeutschen Gesellschaft. Das wäre mein Wunsch für die Zukunft.
Ja, daran werden wir zusammen kämpfen in Zukunft. Dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken für dieses wirklich spannende Gespräch und ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft und macht's gut.
Ja, ich hoffe, dass wir bald zusammen an einem Tisch sitzen können. Bis bald.
Genau. Macht's gut.
Gut, ja. Macht's gut. Ja, bis ciao. Bald. Ciao, ciao. Vielen Dank nochmal. Tschüss. Das war der zweite Teil zum multidirektionalen Erinnerns des Manipods, diesmal im Gespräch mit Nomi Henkel-Gümbel und Hannah Piesman.